Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Viele Viren haben unangenehme Eigenschaften. Eine ist, sie können sich nämlich verändern. Die Veränderung läuft nicht zielgerichtet ab. Aber je mehr Menschen sich mit einem Virus anstecken, umso mehr Varianten entstehen. Und umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dabei auch Varianten entstehen, die ansteckender sind. Und diese Varianten setzen sich dann langfristig durch. Und genau diese Form der Selbstoptimierung ist gerade in der weltweiten Corona-Pandemie zu beobachten. Und in den letzten Monaten sind mehrere beunruhigende Varianten aufgetaucht, die in Großbritannien, in Brasilien, in Südafrika ihren Ursprung haben. Sie gelten als deutlich ansteckender als das Corona-Wildtyp-Virus. Was bedeutet das für die Behandlung einer Corona-Infektion? Professor Clemens Wendner ist Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie, Immunologie, Palliativmedizin, Infektiologie und Tropenmedizin an der München-Klinik Schwabing. Und ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, diese neuen Varianten sind ansteckender, ist aber auch der Verlauf der Infektion ein anderer?
Ja, es gibt diesbezüglich Neuigkeiten aus Großbritannien. Die NERVTEC, also das oberste Beratungsgremium für die britische Regierung, hatte letzte Woche einen sehr ausführlichen Bericht vorgelegt, der eben auch nicht nur eine höhere Ansteckung durch die neuen Varianten, insbesondere die britische Variante, darlegt, sondern eben auch leider darlegt, dass diese Variante tödlicher ist, dass bis zu 30-40% der Patienten leider einen schlechteren Verlauf haben, eben nicht nur eine höhere Hospitalisierungsrate, also der Weg ins Krankenhaus, sondern eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie Schaden nehmen, daran versterben, ist eben auch sehr viel höher.
Was ist zu den Symptomen zu sagen? Unterscheidet sich das so ein Verlauf? Gibt es da auch so einen kritischen Tag, an dem sich dann entscheidet, ob es vielleicht besser wird oder auch kritischer? Und was ist mit den Anfangssymptomen, wenn es eine symptomatische Erkrankung ist?
Ja, also rein von der Klinik betrachtet gibt es keinen wesentlichen Unterschied. Ausnahme ist, dass eben auch Kinder erkranken können, auch schwerer erkranken können. Deswegen hatte auch die britische Regierung bezüglich der britischen Mutante sehr vorsichtig auch Kindergärten, Schulen erstmal geschlossen und nur sukzessive wieder aufgemacht. Aber sonst ist es der typische Verlauf, den wir von SARS-CoV-2, also von Covid-19 kennen. Die erste Woche eher, sage ich mal, grippale Symptome. Und die zweite Woche ist die entscheidende Woche nach Symptombeginn, wenn es darum geht, gibt es eine starke Entzündungsreaktion, die eben auch Lunge und andere Organe mit beteiligen kann.
Es gibt also nicht wirklich Symptome, die darauf hindeuten, dass sich jemand mit jetzt eben halt dieser britischen Variante angesteckt haben könnte. Also ist da eher Schnupfen am Anfang, ist da eher auch mal mehr Durchfall oder ist es weniger oder mehr Husten oder ist das eigentlich dann wirklich dem Einzelfall so überlassen?
Wir können durch die Klinik allein, durch die Symptome keine Unterscheidung treffen. Es ist die britische, brasilianische oder die Standardvariante. Sondern das können wir wirklich dann nur mit einer Mutations-PCR oder eben einer auch Next-Generation-Sequencing, also einer Gensequenzierung, differenzieren.
Sie haben die südafrikanische, die brasilianische Mutante angesprochen. Es gibt zum Glück ganz wenig Erfahrung noch damit in Deutschland. Haben Sie Erfahrung damit oder gibt es insgesamt schon Hinweise darauf, wie deren Verlauf ist?
Wir haben sehr, sehr wenige Fälle, Gott sei Dank, in Deutschland bezüglich der südafrikanischen, / brasilianischen Variante. Hier ist auch die Klinik sehr, sehr ähnlich wie bei den anderen Varianten beziehungsweise beim Standard SARS-CoV-2. Was man allerdings sagen muss, ist, dass es erste Hinweise gibt, dass bei der südafrikanischen, / brasilianischen Variante eben auch gewisse Impfstoffe vielleicht nicht ganz so erfolgreich sind und auch die sogenannten neutralisierenden Antikörper, also Bamlanivimab, welches ja seit kurzem auch in deutschen Kliniken zur Verfügung steht, eventuell auch nicht ganz so erfolgreich wirken kann. Die gute Nachricht, die südafrikanische Variante ist derzeit in Zentraleuropa, in Tirol unterwegs, aber wir haben nur sehr, sehr wenige Fälle in Deutschland bisher registriert.
Gibt es denn durch diese Mutanten und auch durch deren Verlauf Konsequenzen für die Behandlung der Infektionen?
Es ist so, dass wir auch nach entsprechender Verordnung Patienten mit Mutanten, also Variants of Concerns, also VOCs, nennen wir das im Sprachjargon, auch in Einzelzimmern isolieren müssen. Das heißt, wir können sie nicht einfach zu einem anderen Covid-Patienten dazulegen. Das heißt, in Kliniken müssen sozusagen extra Räumlichkeiten geschaffen werden. Für uns ist das jetzt kein Problem, aber es gibt Kliniken, die vielleicht nicht so viel Isolierzimmer, Schleusenzimmer vorhalten können. Und wenn die Mutanten um sich greifen sollten, ich hatte gesagt, auch die britische Variante ist tödlicher, heißt das natürlich auch, wenn wir das Geschehen nicht unter Kontrolle bekommen, dass wir wieder mehr Intensivpatienten mit einer Latenz von 3-4 Wochen erwarten müssen.
Sie haben eben das Antikörpermedikament genannt, das schon klinisch angewendet werden kann. Hat das einen Effekt auf die klinischen Verläufe dann, wenn diese Menschen zu Ihnen ins Krankenhaus kommen bei der britischen Variante?
Also wir gehen davon aus, dass die neuen Spike-Antikörper auch bei der britischen Variante gut wirken. Also das Bamlanivimab und das Ragenkov-2, das sind ja die beiden Präparate, die seitens der Bundesregierung zur Verfügung gestellt wurden an ausgewählten Zentren. Also da haben wir keine Sorge, dass wir dieses Medikament dort nicht einsetzen würden. Aber es gelten auch hier die grundsätzlichen Regeln, dass die Spike-Antikörper-Medikation nur sinnhaft ist in den ersten Tagen nach Symptombeginn. Das heißt, es macht also keinen Sinn, einen Patienten in der zweiten Woche, der mit einer britischen Variante infiziert wäre, mit Bamlanivimab zu behandeln. Also da gelten dieselben Grundregeln wie bisher.
Ist denn das nicht eine Aufforderung an die niedergelassene Ärzteschaft, möglicherweise dieses auch schon recht frühzeitig einzusetzen, was ja aber nach den Regeln nicht geht? Es müssen ja stationspflichtige Patientinnen und Patienten
sein. So ist es. Die beiden genannten Medikamente dürfen nur stationär, teilstationär in ausgewählten Zentren zur Anwendung kommen. Das heißt, bei den niedergelassenen Kollegen, aber auch in alten Pflegeheimen, würden diese Antikörper bisher gar nicht zur Verfügung stehen, dürften auch nicht angewendet werden. Das ist eine Lücke, die man schließen sollte.
Ja, das heißt also, da muss man weiterdenken und möglicherweise mehr dort auch zur Verfügung stellen. Wäre das so Ihre Option, obwohl das natürlich auch ein sehr, sehr teures Medikament ist?
Ja, aber das ist ein sehr teures Medikament, aber ich denke, der Schaden natürlich primär an Menschen, der entsteht, an unseren Patienten, ist sehr viel höher anzusetzen. Das heißt also, die Antikörper auch flächendeckender einzusetzen, wo sie nämlich auch gebraucht werden, nämlich in der Frühphase, das wäre sinnvoll. Wir in den Kliniken sehen die Patienten in der Regel zu spät.
Geld sollte keine Rolle spielen, aber gibt es genügend von diesen Antikörperpräparaten?
Es ist so, dass vor 2-3 Wochen bereits 100.000 Dosen dieser Antikörper von Bamlanivimab geordert wurden. Das ist aus meiner Sicht jetzt keine Frage der Ressource, sondern es ist eher die Frage der Verteilung, wie man sinnvoll auch im ambulanten Sektor diese Antikörper zum Einsatz bringen kann.
Also auch eine journalistische Aufgabe, darauf zu schauen, was daraus wird. Aber zum Schluss noch eine Frage an den Experten hinsichtlich der Einschätzung der weiteren Entwicklung. Was glauben Sie jetzt? Mutanten wird es möglicherweise noch mehr geben und es wird ein intelligentes Spiel sein müssen, die auszutricksen und die Nase vorn zu haben dabei. Sehen Sie einen regulären Ausgang, eine solche Möglichkeit aus der Pandemie oder wird es möglicherweise auch eher ein Escape-Modus, also das so eine Art Flucht oder Hinnahme von Unabänderlichen?
Also ich wäre nicht ganz so fatalistisch in meiner Einschätzung. Wir haben bestimmt noch anstrengende Wochen vor uns. Es wird einen Wettlauf jetzt geben zwischen den UV-Strahlen, den Lockerungen und den Mutanten. Wichtig ist, die Mutante kann auch sehr gut mit Mund-Nasenschutz, mit Abstand, auf Abstand gehalten werden. Das heißt, da reagiert sie genauso wie die klassische SARS-CoV-2-Variante. Das heißt, die Abstandsregeln sind ganz, ganz wichtige Hygieneregeln. Was man sagen muss, SARS-CoV-2 wird aller Voraussicht nach endemisch werden in Deutschland, in der Welt. Das heißt, wir werden aber auch mit intelligenten Werkzeugen gegen die Mutanten vorgehen können. Das heißt, wir können unsere Impfstoffe in der nächsten Impfsaison 2021, 2022 anpassen. Und dann gibt es hoffentlich nur noch einen kleinen Schnupfen, aber eben nicht mehr die Covid-19-Erkrankung mit ihrer ganzen Breite. Und dann kann man in der Tat auch mit diesem Virus leben. Aber das wird aus meiner Sicht erst frühestens 2022 so eintreten.
Soweit die Einschätzung von Professor Clemens Wendner, Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie, Immunologie, Palliativmedizin, Infektiologie und Tropenmedizin an der München Klinik Schwabing.